SWR 2 aktuell.
Mit Christian Haug. Guten Tag. Und das sind unsere Themen bis 12:30. Pandemie, Migration, Klimaschutz. Bundeskanzlerin Merkel hat ihre letzte Regierungserklärung zu den Zielen des EU-Gipfels abgegeben. Darüber reden wir mit der europapolitischen Sprecherin der Grünen, Franziska Brandner. Der Anteil der Delta-Variante an den Neuinfektionen hat sich noch einmal verdoppelt. Was das für die weitere Entwicklung der Pandemie bedeutet, frage ich meinen Kollegen aus der SWR-Wissenschaftsredaktion. Und mehr statt weniger Geld für die Polizei. Über die Strategie von US-Präsident Biden zur Verbrechensbekämpfung sprechen wir mit einem Amerika-Experten. Ein bisschen fühlt es sich schon an wie die große Angela Merkel-Abschiedstournee. Dabei hat die Bundeskanzlerin ja noch ziemlich genau 3 Monate im Amt vor sich. Aber das Treffen vor 10 Tagen in Cornwall war ihr letzter G7-Gipfel. Gestern hat sie sich der letzten Regierungsbefragung gestellt. Heute also ihre voraussichtlich letzte Regierungserklärung vor ihrem letzten EU-Gipfel. All diese Termine dürften nach 16 Jahren als Kanzlerin für Merkel zur Routine geworden sein. Ob sie froh ist, dass sie das alles bald hinter sich lassen kann, oder ob sie doch ein bisschen wehmütig wird dabei, das lässt sie sich nicht anmerken. Was im Bundestag zu beobachten und zu hören war, fasst unsere Hauptstadtkorrespondentin Vera Wolfskämpf zusammen.
Bundeskanzlerin Angela Merkel bleibt sich treu. 20 Minuten lang berichtet sie, gewohnt nüchtern, worum es beim EU-Gipfel gehen wird. Die Staats- und Regierungschefs beraten über erste Lehren aus der Corona-Pandemie. Für Merkel das Wichtigste, Europa müsse sich besser abstimmen.
Das muss im Falle eines Falles in Zukunft schneller gehen. Denn auch, das muss man sagen, heute noch gelingt es nicht ausreichend, Einreisen aus Drittstaaten, insbesondere aus Virusvariantengebieten, zu koordinieren. Und das werde ich dort auch sehr kritisch anmerken.
Merkel spricht über Russland und China, G7 und die NATO und blättert noch einmal das ganze Portfolio der Weltpolitik auf. Auch zum Schluss keine persönliche Bemerkung, nur etwas längeren Applaus von CDU, CSU und SPD.
Auch diese Regierungserklärung ist vorbeigegangen, wie alle anderen.
Alice Weidel, Fraktionschefin der AfD.
Ohne einen Funken Einsicht in die Fehlentscheidung, die ihren Weg als Kanzlerin säumen.
Weidel kritisiert die Asyl- und Corona-Politik und lässt kein gutes Haar an Merkels Amtszeit. Es brauche eine andere Regierung, so ihr Schlusswort. Und dann reden diejenigen, die diese gern anführen würden. Unionsspitzenkandidat Armin Laschet darf sprechen, Kraft seines Amtes als nordrhein-westfälischer Ministerpräsident. Und er nutzt seine Zeit, um Merkel und Europa gegen die Angriffe etwa der AfD zu verteidigen.
Weder von einem tödlichen Virus noch von antieuropäischer Häme und Skepsis und erst recht nicht von Populisten und Nationalisten lassen wir uns dieses Europa kaputt machen. Das ist die Ansage an Sie und an alle, die das vorhaben.
Und auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hält eine eher staatsmännische Rede zur EU mit Kritik an Ungarn, das die Menschenrechte einschränke.
Wir sind auch zusammengekommen, weil wir uns dazu bekennen, dass wir liberale Demokratien sind. Das ist das, was uns auszeichnet. Europa ist ein Bündnis offener Gesellschaften.
Scholz verliert kein kritisches Wort über Merkel, sondern dankt ihr ausdrücklich für die gemeinsame Europapolitik. Selbst von FDP-Chef Christian Lindner gibt es Lob, ehe er zur Grundsatzkritik an EU-Schulden und Klimapolitik ansetzt. In der Riege derer, die sich um die Kanzlerschaft bewerben, folgt zuletzt noch Annalena Baerbock. Sie kritisiert, Deutschland wolle 80% des EU-Wiederaufbaufonds für geplante Wirtschaftsprogramme ausgeben.
Und damit schaffen wir keine Zukunft. Damit schaffen wir keinen Klimaschutz und auch keine Digitalisierung.
Das zeichnet diese letzte Regierungserklärung wohl am meisten aus. Die Reden aller, die gern Merkels Nachfolger antreten wollen. Voller Lob für das, was sie getan hat und voller Pläne, was sie selbst gern täten.
Die Regierungserklärung der Kanzlerin war also noch einmal eine europa- und weltpolitische Tour d'horizon. Im Bundestag zugehört hat Franziska Brandner, Abgeordnete aus Heidelberg und europapolitische Sprecherin der Grünen. Und mit ihr habe ich kurz vor der Sendung gesprochen. In Merkels Regierungserklärung ging es um die Pandemie, es ging um Migration, aber auch um das Klima. Inwieweit hat sie dabei eine Vision für das Europa der nächsten Jahre geliefert?
Frau Merkel hat beschrieben, wie das Krisenmanagement der letzten Monate abgelaufen ist, hat auch selbstkritisch zugegeben, dass es am Anfang falsch war, erst auf das Nationale zu setzen und erst dann die Wende zum Europäischen zu bekommen. Aber sie hat keine Vision für die Zukunft dargelegt, sondern das war die Beschreibung des aktuellen Krisenmanagements.
Gerade beim Klimaschutz, der Aufgabe der nächsten Jahre und Jahrzehnte, was haben Sie da vermisst?
Frau Merkel hat leider nicht skizziert, was jetzt die großen Aufgaben und auch Schritte sind, die nötig sind, um Europa als klimaneutralen Kontinent wettbewerbsfähig zu machen, international, damit wir unsere Arbeitsplätze sichern können. Da gab es schöne Lippenbekenntnisse übrigens auch von Herrn Laschet, aber keinen einzigen konkreten Schritt. Das ist sie heute dem Bundestag schuldig geblieben. Leider, aber wir haben ja im September eine neue Chance.
Gerade bei der Migration und bei den Rechten von Minderheiten stellen sich vor allem osteuropäische Staaten wie Polen und Ungarn regelmäßig quer. Aktuell geht es um ein umstrittenes Gesetz in Ungarn, das die Darstellung von homosexuellem Leben und Transpersonen in den Medien mehr oder weniger verbietet. Wie sollte sich Merkel dazu beim Gipfel positionieren?
Ich erwarte klare Worte von Frau Merkel, dass sie es ebenso deutlich kritisiert und klar macht, dass es mit den Werten der Europäischen Union nicht vereinbar ist. Dass in Europa leben und lieben kann, ja, wie man will, und dass es das auch möglich sein muss in Ungarn, in unseren anderen europäischen Ländern. Aber so richtig der Fokus auch diese Woche auf Ungarn ist, sollten wir nicht vergessen, dass nächste Woche Slowenien die Ratspräsidentschaft übernimmt und der Premierminister Janša, der Teil der konservativen Parteienfamilie ist, wirklich in Slowenien Justiz und Pressefreiheit beschränkt. Das ist sehr besorgniserregend, was dort passiert. Wir sollten ja rechtzeitig klare Kante zeigen und nicht erst wieder zu spät. Hier erwarte ich auch klare Worte vor der Europäischen Ratspräsidentschaft Sloweniens durch die Kanzlerin.
Die sogenannten Visegrad-Staaten, über die wir jetzt schon gesprochen haben, Polen, Ungarn, aber auch Slowenien, die Slowakei, die haben ja auch in den letzten Jahren die EU-Politik mitgeprägt. Wenn wir jetzt mal Bilanz ziehen, wie war da Merkels Rolle? Hat die da auch genug Paroli geboten?
Frau Merkel hat immer auf Appeasement gesetzt, immer darauf gehofft, dass wenn man nur nett genug mit den Orbans dieser Welt ist, dass sie dann irgendwann wieder an den Verhandlungstisch zurückkommen. Das hat sich als absolut falsch erwiesen. Wir haben gesehen, dass sie härter gegen die Demokratie vorgehen, dass sich überhaupt nichts verbessert. Und deswegen muss jetzt wirklich endlich ein Ende sein in der Europäischen Union mit dieser Kuschelpolitik. Ja, wie lange hat CDU, CSU mit Orban gekuschelt? Und jetzt kuscheln sie mit Janša in Slowenien. Gestern hat Laschet ihn getroffen, ihn hofiert. Da gab es kein Wort der Kritik an seiner Politik intern. Das ist wirklich der falsche Weg und er gefährdet den Zusammenhalt und auch das Fundament der Europäischen Union.
Sie waren vor Ihrer Wahl in den Bundestag Abgeordnete im Europaparlament, haben Merkel also auch auf dem europäischen Parkett erlebt. Wie stark hat sie die europäische Politik in den letzten 16 Jahren mitgeprägt?
Frau Merkel hat die Politik sehr stark mitgeprägt, allein schon, weil sie so lange auch in der Regierung war im Vergleich zu anderen europäischen Regierungschefs. Und sie war sicher eine Krisenmanagerin, die immer wieder den Kontinent auch stabilisiert hat. Was Frau Merkel nicht geschafft hat, nicht angegangen ist, die großen Aufgaben, die anstehen, von der Migrationspolitik über eben die Transformationen für und Klimaschutz und sozialen Zusammenhalt, aber auch die Fragen digitale Sicherheit, Souveränität Europas, innere Sicherheit, da sind wir nicht weitergekommen. Stabilisierung des Euros außerhalb von Krisenzeiten, das sind alles die großen Aufgaben, die wir eigentlich seit 15 Jahren haben, die immer vor uns hergeschoben werden und für die Frau Merkel keine Antwort entwickelt hat, auch keine Vision.
Jetzt Ihr Blick, Sie haben es schon angesprochen, im September ist Bundestagswahl, gesetzt den Fall, dass die Grünen stärkste Kraft würden und die Kanzlerin stellen würden. Was würde sich dann ändern auf europäischer Ebene?
Wir würden Vollgas geben, dass wir wirklich europäisch jetzt die Transformation schaffen, also dass wir es umkrempeln, so schaffen, dass wir in Zukunft wettbewerbsfähig sind. Weil es ist klar, dass diejenigen Länder und Kontinente, die beim neuen ressourcenschonenden Technologien an der Spitze sind, ja, dass die bestehen werden. Und das müssen wir jetzt als Europäer gemeinsam schaffen. Und da wollen wir von der Bremse gehen. Bis jetzt hat ja Deutschland hauptsächlich gebremst.
Aber glauben Sie, dass Frau Baerbock den Orbans dieser Welt besser Paroli bieten wird als Frau Merkel?
Ja, ganz, ganz sicher. Wir haben hier eine klare Sprache. Wir wissen, dass man rechtzeitig jeglichen Versuch, die Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, Menschenrechte abzubauen, als solche benennen muss, dass es da kein Vertun geben darf und dass man auch die Instrumente, die jetzt die EU ja hat, nutzen muss, nämlich die Kürzung von Geldern, dass wir bei der Korruption härter rangehen. Ich bin der festen Überzeugung, dass Orban und Co. da nur klare Sprache verstehen und das ist die Sprache von Annalena Baerbock.
Sagt Franziska Brandner, europapolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag. Jetzt haben wir es schwarz auf weiß. Der Anteil der sogenannten Delta-Variante an den Neuinfektionen mit dem Coronavirus, der hat sich innerhalb einer Woche verdoppelt. Das steht im neuesten Variantenbericht des Robert-Koch-Instituts. Der Anteil der ansteckenderen Virusvariante beträgt jetzt schon 15% nach gut 6 vor einer Woche. Damit scheint sich zu bewahrheiten, was Experten wie RKI-Präsident Lothar Wieler schon länger sagen. Delta wird wohl über kurz oder lang auch bei uns zur dominanten Variante. David Beck aus der SWR-Wissenschaftsredaktion, was heißt das genau? Müssen wir jetzt also schon bald wieder mit steigenden Infektionszahlen oder sogar einer vierten Welle rechnen?
Also genau lässt sich das jetzt aus dem neuen Variantenbericht noch nicht rauslesen, was aber schon mal eine gute Nachricht ist. Solange es noch nicht klar ist, ob die nächste Welle kommt, besteht halt auch noch die Chance, dass wir drumherum kommen. Der Anteil von Delta ist zwar deutlich gestiegen, aber die Zahlen insgesamt sinken ja auch. Und aus dem Bericht lässt sich rauslesen, dass die Delta-Fälle jetzt nicht komplett in die Höhe schießen. Also es werden schon immer ein bisschen mehr, was die schlechte Nachricht ist. Aber wie gesagt, sie schießen nicht in die Höhe. Es gibt kein exponentielles Wachstum, keine Welle. Und über kurz oder lang wird das, wie in Großbritannien und jetzt auch in Israel, dann eben bedeuten, dass es zu einer Trendumkehr kommt, weil es mehr Delta-Fälle gibt. Irgendwann werden die Zahlen dann auch wieder zumindest ein bisschen nach oben treiben. Welle müssen wir noch abwarten.
Sie haben es schon angesprochen, Großbritannien und Israel haben schon relativ hohe Impfquoten. Trotzdem steigen auch dort die Zahlen. Können die Impfstoffe die Ausbreitung von Delta also nicht stoppen?
Doch, können sie auf jeden Fall. Man sieht das tatsächlich auch in Großbritannien und auch bei uns, dass sich Delta bisher am meisten unter den Ungeimpften verbreitet. Das sind hier und in Großbritannien auch hauptsächlich die Jüngeren. Aber weil Delta deutlich ansteckender ist, findet es sozusagen diese Lücken in unserem kollektiven Impfschutz. Die Impfstoffe wirken aber auf jeden Fall gegen Delta, wie gesagt, vor allem gegen schwere Verläufe. Das ist sehr wichtig. Infektionen vermeiden sie zwar auch gut, aber nicht so gut wie gegen Alpha oder das ursprüngliche Virus. Und ganz wichtig ist auch, nur wer beide Impfungen hat, ist gut geschützt. Nach der ersten Dosis beträgt der Schutz vor Delta bei BioNTech und AstraZeneca nur um die 30%. Bei den anderen Impfstoffen wissen wir es noch nicht so genau. Auch ist nicht klar, was das für Johnson & Johnson bedeutet, wo ja bisher nur eine Dosis nötig ist. Aber das zeigt alles, weiterimpfen ist die richtige Strategie. Mit Glück können wir so noch rechtzeitig genug Menschen impfen, um die nächste vierte große Welle rumzukommen.
Und welche Möglichkeiten gibt es jetzt noch, die zu verhindern, die vierte Welle?
Eigentlich das Gleiche wie bisher auch. Die AHA-Regeln zum Beispiel sind ja eine richtige Allzweckwaffe gegen Viren. Das haben wir auch im Winter gesehen daran, dass es keine Grippewelle gab. Also die AHA-Regeln haben auch gegen die Grippe geholfen. Und aus dem Variantenbericht des RKI ist auch zu entnehmen, dass die meisten Infektionen mit Delta entweder im Ausland stattfinden oder im eigenen Haushalt oder bei privaten Treffen, wo die AHA-Regeln eher weniger eingehalten werden. Das Beste ist also möglichst draußen treffen, wo es einfach unwahrscheinlicher ist, dass ich mich anstecke. Und im Sommer ist das ja zum Glück auch kein Problem und nicht in Risikogebiete zu reisen, wo Delta schon weit verbreitet ist.
Viren mutieren ja ständig, aber heißt das zwangsläufig, dass es jetzt immer wieder eine noch ansteckendere Variante geben wird?
Ich glaube nein. Auch wenn es gerade nicht so scheint, SARS-CoV-2 hat wie alle Coronaviren ein relativ stabiles Genom im Vergleich zu den Grippeviren zum Beispiel. Früher oder später werden dem Virus einfach die Möglichkeiten ausgehen, unsere Schutzmaßnahmen zu umgehen. Bisher gab es ja auch noch keine Variante, die den Impfschutz komplett umgehen konnte. Und solange das so bleibt, behalten wir auch die Oberhand. Bei der Grippe ist das ja zum Beispiel anders. Das Grippevirus kann sich viel schneller weiterentwickeln und vor allem auch in Formen weiterentwickeln, gegen die der Impfschutz aus dem letzten Jahr dann nicht mehr so gut wirkt oder gar nicht mehr wirkt vielleicht sogar. Und ob durch Impfungen oder eine durchgemachte Infektion, früher oder später werden alle Menschen gegen Corona eine Immunität aufgebaut haben, die dann zumindest zum Teil auch vor Varianten schützt. Und auch wenn diese Immunität nicht ewig hält, was sich jetzt schon abzeichnet, sie wird wahrscheinlich sehr lange vor schweren Krankheitsverläufen schützen. Dann können wir uns zwar vielleicht wieder infizieren, aber bekommen höchstens eine leichte Erkältung und bauen gleichzeitig auch die Immunität wieder auf. So wird dann auch das Gesundheitssystem nicht mehr überlastet, weil nicht mehr so viele Menschen auf der Intensivstation landen und wir bräuchten auch keine strengen Maßnahmen mehr.
Informationen und Einschätzungen waren das von David Beck aus der SWR-Wissenschaftsredaktion. Und er hat es angesprochen, in Israel breitet sich die Delta-Variante aus, trotz hoher Impfquoten. Was das bedeutet und wie die israelische Politik darauf reagiert, darüber berichtet unser Korrespondent Benjamin Hammer.
Premierminister Naftali Bennett besuchte vor einigen Tagen den Flughafen Ben-Gurion bei Tel Aviv. Bennett trat ans Rednerpult, hinter ihm ein Passagierflugzeug. Aber der Premier machte deutlich, dass die Israelis in den kommenden Wochen auf Flüge ins Ausland verzichten sollen. Die Delta-Variante des Coronavirus breitet sich aktuell auf der ganzen Welt aus. Die Ansteckungsrate ist 50% höher. Und ich bedauere, dass wir den Beginn dieser Entwicklung auch in Israel sehen. Bennett kam zum Flughafen, weil über ihn die Delta-Variante des Coronavirus wohl ins Land gekommen ist, obwohl alle Passagiere nach der Landung einen PCR-Test machen müssen. Es sei denn, die Teststation ist überlastet. Vor wenigen Tagen herrschte Chaos und manche Reisende wurden einfach durchgelassen. Das Leben in Israel fühlte sich wochenlang eigentlich so an, als sei die Corona-Pandemie beendet. Die Kneipen sind voll, die Menschen stehen eng beieinander. Wochenlang wurden kaum neue Infektionen nachgewiesen. Das ändert sich aber. In mehreren Schulen gibt es Ausbrüche in ganzen Jahrgangsstufen mit dutzenden Fällen. Wir haben in Ländern wie Großbritannien gesehen, dass die Zahl der Kinder, die ins Krankenhaus müssen, deutlich steigt. In Israel blicken wir nur auf sehr vorläufige Daten. Dennoch haben wir beschlossen, dies als einen neuen Ausbruch des Virus in Israel zu behandeln. Wir wollen ihn stoppen, wie mit einem Eimer Wasser über einem kleinen Feuer. Israels Regierung empfiehlt nun auch 12- bis 15-Jährigen eine Corona-Schutzimpfung. Bisher gab es zwar das Angebot, aber keine Empfehlung. Die Zahl der Kinder, die sich impfen lassen, ist in Israel bereits deutlich gestiegen. Im israelischen Fernsehen äußerte sich die Mutter einer 13-Jährigen, die sich gerade impfen ließ. Ich hatte meine Bedenken, weil sie ja noch ein Kind ist. Aber angesichts des Ausbruches in einer Schule in der Stadt Modi'in haben wir uns sofort für das Impfen entschieden. Apropos Impfen. Auch in Israel wird die Delta-Variante bei Menschen nachgewiesen, die zweifach geimpft wurden. In Israel wurde fast ausschließlich der Impfstoff von BioNTech/Pfizer verimpft.
SWR 2 aktuell, es ist 12.22 Uhr. Ein Patient mit Schussverletzung, massiver Blutverlust, Lebensgefahr. Was in einer deutschen Notaufnahme die absolute Ausnahme ist, in amerikanischen Städten ist das trauriger Alltag im Emergency Room, besonders in Großstädten wie Chicago, New Orleans oder Baltimore. Die Zahl der Tötungsdelikte in den USA ist im vergangenen Jahr um 30% gestiegen. In diesem Jahr zeichnet sich ein weiterer Anstieg ab. Die oppositionellen Republikaner versuchen, die Schuld daran den Demokraten zu geben, die ihrer Ansicht nach nicht hart genug gegen Kriminelle vorgehen. Präsident Biden geht jetzt in die Offensive und verspricht ein Maßnahmenpaket zur Verbrechensbekämpfung. Darüber habe ich mit Dr. Martin Thunert vom Heidelberg Center for American Studies gesprochen. Herr Thunert, wie überzeugend ist Biden als Law-and-Order-Politiker?
Nun, das hängt natürlich davon ab, was für Maßstäbe man anlegt, aber er ist durch die Ereignisse, die Sie eben der Anmoderation nannten, nämlich diesen Anstieg der Mordraten in den Städten, die fast immer von seiner Partei kontrolliert werden, politisch unter Druck. Und deswegen hat er jetzt entschieden, dass diese Städte oder die Bundesstaaten, in denen sie liegen, aus dem Corona-Hilfspaket insgesamt 350 Milliarden Dollar, da können sie Mittel nehmen, um die Polizeiarbeit zu stärken, auch um mehr Polizei einzustellen, aber auch um Antigewaltprogramme zu unterstützen. Also es ist eine Mischung aus Prävention und verstärkter Polizei. Und das gibt wieder, dass Biden in seiner eigenen Partei unter Druck ist. Da gibt es die Gruppen eben um Black Lives Matter und andere, die die Polizei eher in den Mitteln kürzen wollen. Und es gibt eben die Lokalpolitiker, aber auch Biden selber, die alarmiert sind aufgrund der hohen Mordrate. Und das kommt bei Wahlen nicht gut an. Also Biden ist da ein bisschen zerrissen.
Sie haben es angesprochen, es gibt immer noch diese Stimmen in der Demokratischen Partei, die fordern, defund the police, also der Polizei eher Geld zu streichen. Wie wird das bei denen ankommen, was Biden da jetzt vorhat?
Ja, bei denen kommt es natürlich nur zum Teil gut an, wobei einige der Maßnahmen, was also die Haushaltsumschichtung angeht, in einigen der Kommunen, die Polizei ist auch in den USA wie in Deutschland kommunale und Landesangelegenheit, da wird es in einigen Gemeinden, wo die progressiven Demokraten stark sind, wie etwa in Washington DC, wird es zum Teil gemacht. Aber insgesamt, dass man also jetzt wieder Mittel zur Neueinstellung von Polizei über die Zahlen hinausgehen, die vor der Pandemie für die Polizei gearbeitet haben, ist dort natürlich nicht beliebt, weil es geht nicht in Richtung strukturelle Reformen. Reform. Aber wie gesagt, Biden kämpft auch gegen die Republikaner, die sich ein bisschen zurücklehnen und sagen, die gesetzgeberische Reform, die also Biden angemahnt hat zum Jahrestag der Tötung von Floyd Ende Mai, die ist nicht gekommen, weil es im Senat keine Mehrheit dafür gibt. Deswegen muss er jetzt sozusagen anders agieren und ihm bleibt nichts anderes übrig, als auf diese drastisch gestiegenen Mordzahlen, die fast alle durch Schusswaffen auch herbeigeführt werden, zu reagieren.
Jetzt geht es ja eigentlich nicht nur unbedingt um mehr Polizisten, sondern vielleicht um besser Ausgebildete. Das haben ja diese ganzen Fälle unter anderem der von George Floyd gezeigt. Das sind ja teilweise Polizisten, die keine sehr gründliche Ausbildung haben und auch nicht wirklich gut überprüft werden auf ihre Einstellungen. Tut sich denn da was?
Ja, ich denke, es gibt Konsens auch zwischen den beiden Parteien, dass die Polizeiausbildung geändert werden muss, dass zum Beispiel bestimmte Festnahmepraktiken wie dieser Würgegriff, der auch dann zum Tod von George Floyd geführt hat oder andere, dass man also Hausdurchsuchungen gleich bewaffnet in Haus stürmen darf, ohne vorher zu klopfen. Und da gibt es einen gewissen Konsens, dass das Training verändert wird, auch dass Deeskalation in der Ausbildung stärker betont wird, auch wie man nicht sofort von der Schusswaffe Gebrauch macht. Die Knackpunkte sind eher bei Fragen der Haftung. Teile der progressiven Demokraten wollen, dass individuelle Polizisten nicht nur strafrechtlich belangt werden können. Das ist klar. So würde ja auch der Mörder von George Floyd verurteilt. Aber es geht um die zivilrechtliche Haftung. Und da blockieren die Polizeigewerkschaften und mit ihnen die Republikaner und sagen, das wollen wir nicht, dass individuelle Polizisten für ihre getroffenen Entscheidungen zivilrechtlich verklagt werden können, sondern allenfalls, dass man die Polizeibehörde auch Schadensersatz verklagen kann. Solange aber kein Gesetzentwurf da ist, der hier beide Seiten zufriedenstellt, werden auch die konsensualen Bereiche können eben gesetzgeberisch nicht verabschiedet werden. Das ist das Dilemma.
Apropos Dilemma, Sie haben schon angesprochen, die meisten Tötungsdelikte werden mit Schusswaffen begangen und darum geht es ja auch, den Zugang zu Schusswaffen zu begrenzen. Aber da sind ja die Republikaner strikt dagegen und fordern weiterhin, dass jeder das Recht haben soll, eine Waffe zu haben und zu tragen. Sehen Sie da irgendwelche Bewegungen?
Ich sehe da wenig Bewegungen, weil das natürlich auch ein Verfassungszusatz ist, der bis jetzt von den Gerichten immer so interpretiert wird. Also der sogenannte zweite Verfassungszusatz, dass dieses Recht, Waffen zu tragen, eben ein Verfassungsrecht ist, das ähnlich hoch rangiert wie Meinungsfreiheit und ähnliche Dinge. Und eine Verfassungsänderung ist da nicht möglich. Ich denke, da gibt es Zustimmung höchstens dafür, dass so die sogenannten Background-Checks, also den Hintergrund des Waffenkäufers, eine Woche lang zu checken, bevor er die Waffe bekommt, dass es da Bewegung geben könnte. Aber die Republikaner wissen, dass immer noch sehr viele Menschen in ihren Gebieten, wo sie stark sind, also im ländlichen, kleinstädtischen Raum, wo auch nicht so viel Waffengewalt passiert, dass sie dieses Besitzrecht nicht einschränken wollen. Und es, solange sich das an der Wahlurne für die Republikaner auszahlt, in ihren Hochburgen, sehe ich da relativ wenig Bewegung.
Sagt Martin Thunert vom Heidelberg Center for American Studies. Die Deutsche Bahn steht vor einem Streiksommer. Allerdings später als gedacht. Wir gingen eigentlich davon aus, dass die Gewerkschaft der Lokführer GDL heute Vormittag konkrete Arbeitskampfmaßnahmen im Tarifstreit mit der Bahn ankündigt. Die GDL geht aber erst einmal einen anderen Weg. SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Wegmer, was ist passiert?
Der Gewerkschaft sei klar gewesen, so hat das GDL-Chef Weselski heute Vormittag erklärt, dass die Bahn juristisch gegen Warnstreiks vorgehen würde, dass also möglicherweise solche Warnstreiks angekündigt, dann aber gerichtlich untersagt werden. Deshalb will sich die GDL absichern, greift zum Mittel der Urabstimmung. Gewerkschaftsmitglieder werden befragt, ob sie den Streikzielen zustimmen und auch am Streik teilnehmen. Und das dauert. Auszählung bis zum 9. August. Weselski rechnet mit mehr als 90% Zustimmung. Und dann sei unmittelbar danach mit längeren Arbeitskampfmaßnahmen zu rechnen, wenn die Bahn bis dahin ihr Angebot nicht nachbessere. Und das dann zwar später, aber eben mitten im Sommer, wenn wirklich so gut wie alle Bundesländer Sommerferien haben.
Die Bahn hat ja sowieso finanzielle Probleme. Wie sehr würde ihr ein Streik schaden?
Ja, um es ganz drastisch zu sagen, die Bahn braucht im Moment wirklich jeden Cent. Die Schulden waren schon vor Corona hoch, 24 Milliarden im Jahr 2019. Sie könnten in diesem Jahr auf deutlich mehr als 30 Milliarden Euro steigen. 30 Milliarden ist eigentlich die maximale Schuldenobergrenze, die die Bundesregierung festgelegt hat. Auch der Schaden durch Corona ist deutlich größer als am Anfang gedacht. Und Milliardenhilfen vom Bund sind zwar beschlossen in Deutschland, aber das Geld ist noch nicht da, weil Brüssel zustimmt. stimmen muss. Und auf der anderen Seite, parallel dazu, investiert die Bahn immer mehr, langfristig geplant, sie modernisiert Strecken und Bahnhöfe. Das lässt sich dann nicht so einfach stoppen. Also Streiks dann, wenn sich die Züge wirklich auch wieder füllen, wären für die Bahn eine finanzielle Katastrophe. Und ich glaube tatsächlich auch, dass dieses Mal flächendeckend bundesweit das Verständnis für Lokführerstreiks, wenn sie dann denn eben kommen im Sommer, dass das ziemlich nahe null sein wird. Jetzt schauen wir wie immer zum Ende noch ganz kurz auf den DAX. Der steht ganz gut im Plus, 0,7%. Das sind 15.560 Punkte.
Soweit die aktuellen Wirtschafts- und Börseninformationen von Michael Wegmann.